Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Ich grüße dich.
Und jetzt muss ich dir gleich mal eins reinreiben, nicht wie neulich dem Fugmann auf dem Lochner Kanal, sondern jetzt hier dir. Dein Hot Take ist ziemlich schnell in sich zusammengefallen.
Nein, ich habe ja gesagt, wenn sie Pistorius nehmen.
Ja, nehmen sie ja nicht.
Ja, damit ist mein Hot Take.
Im Januar Pistorius und dann.
Ach so, ja, nein, okay, ja, das ist. Ja,
das wird nichts mehr.
Nein. Nein, aber ich habe gesagt, wenn sie Pistorius nehmen, sehe ich eine veritable Chance für
Nee, klar, aber du hast gesagt, im Hot Take im Januar nehmen sie Pistorius und dann, ja, das wird halt nichts.
Damit zeigen sie halt, dass sie endgültig.
Jetzt habe ich mein Handy ja weggesteckt, obwohl ich hier noch drauf gucken wollte.
Den Kanzler nicht stellen wollen. Die SPD hat sich dafür entschieden, nicht Kanzler.
Ja, irgendwie frage ich mich so, wer das jetzt so entschieden hat. Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist so, sind so ein paar Umstände. Also erstens, so hatte Pistorius wirklich Bock, oder viele haben ja gesagt, zu Recht, ich glaube, war das unter dem letzten Talk, wo viele geschrieben haben, ach ja, die Wahl ist schon abgeschenkt und so. Kann wirklich sein, dass er sich jetzt denkt, muss ich da jetzt rein? Vielleicht, jetzt bin ich hier. Oder vielleicht dann halt bei der nächsten Wahl. Oder wenn Scholz krachend verloren hat, tritt er dann zurück und dann komme ich.
Dieser verwegene Gedanke kam mir, ich weiß nicht, ob die so clever sind bei der SPD, dass die aber vielleicht so weit denken und sagen, okay, pass auf, bei dieser Wahl haben wir eh nichts zu gewinnen. Also gehen wir bewusst in die Opposition und provozieren damit Schwarz-Grün, weil wir wissen, dass es nicht klappen wird. Und dass wir dann in 4 Jahren mit Pistorius das Ding komplett rasieren. Das könnte sein.
Ja, oder du musst ja auch, wenn du jetzt mal ganz realistisch denkst, also Scholz erzählt ja seit 2 Jahren, dass er die Wahl gewinnen wird oder gewinnen will. Ich meine, er wird nicht vor der CDU landen. Also
nein,
Scholz,
er
genau.
Nicht.
Und dann ist ja die Frage, gehe ich jetzt als Kanzler, quasi lasse ich mich degradieren zum Juniorpartner? Genau. Also ich sage jetzt mal, wenn die SPD 16% holt oder selbst 17, ist die Frage, ob Scholz sich das dann antut und ob er dann nicht eh sagt, ja okay, war nicht so geil, so jetzt bin ich weg und dann brauchst du ja eh einen neuen.
Ja, und dann ist er da. Und so verbrennen sie ihn nicht, falls dieser Pistorius-Effekt verpufft.
Genau, also vielleicht sogar ganz smart. Gut, das Wahlergebnis wird nicht so gut werden, aber...
Nein. Ja. Die haben sich wirklich entschieden, nicht den Kanzler zu stellen. Aber ist ja auch okay, man muss ja nicht immer ganz oben sein.
Wie sagen böse Zungen mittlerweile, mittlerweile hört man nur noch Rentnerpartei oder Arbeitslosenpartei bei der SPD.
Bei der SPD?
Ja.
Ja, ich habe auch, also in meinem Bekanntenkreis, gut, wir sind auch in der Bubble, aber da fällt mir keiner ein, der noch so offen rot wählt.
Ich glaube, mein Vater wählt noch SPD.
Ja.
Ich glaube schon. Ich fürchte es.
Frag ihn mal.
Der ist so klassischer SPD-Wähler.
Ich muss eigentlich ganz kurz einmal, weil das ist echt wichtig, wir haben Kritik geerntet. Und zwar von meinem Vater. Er ist ja Stammhörer der ersten Stunde. Er schaut sich jedes Video an. Hallo Baba.
Liebe Grüße.
Und er hat mich kritisiert für einige Dinge.
Hoffentlich nur dich, nicht mich.
Nein, also erstmal, er hatte einen Vorschlag, den ich toll finde. Und den hatten wir auch schon mal besprochen. Und zwar würde er sich Live-Talks wünschen.
Ja, das haben wir eigentlich ja schon, ich glaube, das haben wir auch mal angekündigt,
so, und
oder?
Leute, das hängt bei mir, weil da muss man so ein Stream-Deck haben, dass wir den Splitscreen, den ihr jetzt gerade seht, auch dann seht und wir das live machen können. Eigentlich super easy, weil wir schneiden ja eh nie. Wir haben noch nie Locker-Room-Talk irgendwie was reingeschnitten. Das heißt, das wird bald kommen. Zum neuen Jahr verspreche ich euch ein Talk im Monat live. Das machen wir dann Donnerstagabends und dann können wir live reagieren, weil ihr habt ja auch geile Kommentare. Und dann machen wir das einfach zusammen.
Das finde ich super. Ich muss nur kurz gucken. Ah nee, ich dachte, hier Push-Meldung. Ich dachte, Bitcoin ist jetzt über 100.000, aber immer noch nicht.
Kommt noch.
Kommt vielleicht heute noch oder morgen.
Das dazu, dann noch 2 Kritiken.
Bei nicht mir, auf den Tisch hauen, das mache ich immer, das hört man nämlich.
Ja, das war kein Punkt, aber das ist auch ein veritabler Kritikpunkt. Das ist falsch rum noch bei dir, da wird er sich ärgern.
Ja, stimmt.
Oh. Jetzt werdet ihr es nicht mehr nicht sehen können. Und der dritte Punkt, nicht so weit reingreifen zu dem anderen, weil dann sieht man ihn in die andere Kamera.
Ja, das ist gut, das verstehe ich.
Das triggert ihn.
Das hat mich auch schon mal irgendwann gestört, aber ich.
Ja, das wird jetzt wieder passieren, weil wir sitzen falsch, aber beim nächsten Mal, Baba, ich achte drauf. Vielen, vielen Dank für deine Kritik.
Nee, ist gut, dass wenigstens einer mitdenkt,
so.
Wenn wir zwar es nicht tun. Ja, also Hot Take, aber Hot Take auch irgendwie schon ein bisschen aufgelöst. Weißt du, was der, ist kein Hot Take, das ist eher was mich so ein bisschen, was mir auf den Nägeln brennt. Ich glaube, es haben die meisten mitbekommen, so auf Twitter war es ja auch unvermeidlich. Jaguar.
Ja, ey, meine LinkedIn-Marketing-Bubble dreht komplett am Rad.
Twitter auch. Also was ich, du bist da der Fachmann, was ich wirklich sehr lustig fand, dieser Slogan Copy Nothing und dann kommt da ein Spot, wie er eigentlich die letzten 3-4 Jahre vom Laufband nicht besser runter hätte laufen können. So ein bisschen, was ich habe doch das neulich mal kritisiert, dass diese Netflix-Filme für mich alle gleich aussehen. Ja. So, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich glaube, die Leute verstehen, was ich meine.
Bisschen asiatisch, bisschen dunkelhäutig.
Ja, aber auch die, weißt du, auch so das Setting, das Licht, die Farben, auch immer dieses Maximum Bunte, das ist so bunt, dass die Leute für mich irgendwie schon alle wieder gleich aussehen. Das finde ich so absurd. Und bei Jaguar fand ich das jetzt auch sehr schön. Dieses, wir sind so ausgeflippt und irgendwie sah es aber trotzdem aus, so wie vom Laufband. Ja, sagt man schon,
oder? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Ich möchte dazu etwas sagen. Denn die einhellige Meinung, spontane Meinung ist ja klar, also sie werden ja komplett zerrissen. Jaguar Witzer. Für die es noch nicht mitbekommen haben, Jaguar hat sich dazu entschieden, nach Jahrzehnten ein komplettes Rebranding zu machen. Die haben auch auf Social Media alles gelöscht, was bislang war. Die haben den altbewährten Jaguar, das ikonische Logo, haben die ins zweite, dritte, vierte Glied gerückt. Das ist zwar noch da, aber jetzt nicht mehr so präsent. Haben einen neuen Schriftzug, der für Furore sorgt, sage ich mal.
Der ist ja nicht hässlich, aber halt auch irgendwie so langweilig und sehr ähnlich wie, also irgendwie sehen alle Schrift, das wird ja auch dann jetzt so schön alles, irgendwie sieht alles ein bisschen
Das ist ja ein Trend.
Einheitsbrei,
das ist ja ein Trend, dass Logos immer weiter vereinfacht werden, auf Typo dann einfach nur noch und auch ohne Serifen. Ich möchte jetzt aber mal was sagen, weil wirklich 99% der Leute kritisieren, 100%, ich habe noch keinen positiven Kommentar dazu gelesen. Ich möchte dazu aber etwas sagen, denn ich habe ein bisschen recherchiert. Und zwar habe ich mir die Neuzulassungen von Jaguar-Autos in Europa angesehen. Und zwar von 2019 bis jetzt. Also 2019 hat Jaguar in Europa 76.600 Autos neu zugelassen in dem Jahr. Im Jahr 2022, 3 Jahre später, waren es noch
23.000.
Richtig.
Das war jetzt wirklich geschätzt.
23.900.
Ja.
Also es hat sich einfach mal gedrittelt.
Ich wollte schon sagen, bei 76 ist jetzt auch wahrscheinlich nicht gigantisch viel, oder?
Der Marktanteil lag 2019 bei 0,5% in Europa, jetzt bei 0,2%.
Stabiler Trend.
Das heißt, du siehst es ja auch alles rot. Massivst rot. Das heißt, unabhängig davon, ob ich die neue Kampagne und das neue Branding der Marke gut finde oder nicht, wir wissen, und ob es funktionieren wird oder nicht, das wissen wir nicht. Wir wissen nur eins, hätten sie so weitergemacht wie jetzt, wären sie pleite gegangen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn am Ende setzt sich dann die Geschäftsführung hin und die Marketingagenturen und sagen, ja, wir müssen ja was ändern, weil sonst geht es ganz sicher in die Grütze. Das zeigen die Zahlen. Und deshalb finde ich diesen Schritt nur folgerichtig, was zu machen, jetzt unabhängig davon, wie sie es machen. Und das Feedback jetzt ist ja einhellig, ja, es ist schlecht, ihr zerstört eure Marke und ihr zerstört quasi die Bindung zu eurer Kernzielgruppe. Jetzt kann ich sagen, es hat ja vorher auch nicht funktioniert.
Das ist ein guter Punkt, aber muss ich dann nicht eher ans Produkt ran, das anscheinend irgendwie keinen mehr interessiert oder immer weniger? Weil die Frage ist ja jetzt, klar, ist es schön, in der Theorie ist es richtig, so okay, wir machen das jetzt schön bunt und wollen eine neue Zielgruppe. Die Frage ist, gibt es diese Zielgruppe so? Ja, aber ist die für Jaguar überhaupt ansprechbar? Das wäre jetzt genauso, also weißt du, wenn wir jetzt morgen sagen, okay, wir machen jetzt, keine Ahnung, wir machen jetzt alles in lila, blassblau und wollen auf einmal eine ganz neue Zielgruppe ansprechen, dann ist trotzdem die Frage, ob die Zielgruppe nicht sagt, okay, die zwei sind ja furchtbar. Also die Frage ist ja immer, muss ich nicht das Produkt verbessern oder anpassen? Also reicht es einfach, ich verkaufe im Endeffekt dasselbe und in lila, blassblau kann man probieren, aber ich glaube nicht, dass das ein Erfolg wird.
Es gibt einen Unterschied. Bei uns läuft's gut. Wir haben, unser Marktanteil ist höher als 0,2%.
Das stimmt.
Also Jaguar hat den Kampf um die damalige Kernzielgruppe aufgegeben. Es hat nicht funktioniert mit dem Produkt,
ja, das ist
mit der Marke. So.
Ja.
Und jetzt finde ich diesen Schritt und dafür möchte ich die einfach mal loben. Ich weiß, ich bin damit ganz allein, aber jeder Mann, der da jetzt schreibt, jeder Petrolhead, der schreibt, das ist aber schlimm, sage ich, genau das wollen die. Denn da muss man sich mal ein bisschen zurücknehmen, die adressieren dich nicht mehr. Du bist nicht mehr die Zielgruppe.
Das ist richtig,
Jaguars,
das muss man verstehen.
Natürlich. Jaguars Zielgruppe sind Frauen. Und das ist ganz klar. Die haben gesagt, wir machen nur noch E-Autos. So, erster Schritt. Zweitens ist Schweiz in dem neuesten Statement, knallige Farben, ich kriege es nicht ganz genau hin, knallige Farben werden zum Eckpfeiler unserer neuen Brand Identity, ja, die definieren sich über Farben. Das war früher wirklich verpönt.
Ist das mittlerweile nicht schon eher hier Sexismus-Callen verdächtig, wenn ich sage, oh, Frauen und schön bunt?
Sie sagen ja nicht, dass wir es nur für Frauen machen, aber Farben. Plus die nächsten Autos, die vorgestellt werden sollen, jetzt nach dem neuen Rebranding, werden nicht auf Automessen, sondern auf Kunstmessen vorgestellt. Also sie sind dann auch genau an den Orten, wo die neue Zielgruppe sein soll.
Okay, den Ansatz finde ich spannend.
So.
Ob das klappt, auch fraglich, aber das finde ich zumindest mal einen spannenden Ansatz.
Die stehen ja mit dem Rücken zur Wand, die müssen ja was ändern.
Das merkt man.
Und jetzt zu sagen, ey, wir gehen jetzt mal einen komplett neuen Weg, adressieren Frauen, argumentieren mit Farben, Kunst und so. Ganz ehrlich, ich finde das geil. Ob es klappt? Vermutlich nicht. Aber schau mal jetzt, bei den deutschen Herstellern, VW, wofür steht VW noch? Wenn Jaguar in zwei Jahren...
VW ist ein bisschen wie die SPD.
So, ja. Wenn jetzt Jaguar in zwei Jahren sich positioniert hat wie Mini Cooper mit Sportfahrzeugen für die Frau, dann werden später jetzt alle dann sagen, oh, genialer Schachzug. Jetzt ist es kacke. Aber schau mal, Volkswagen. Wofür steht Volkswagen noch? Wofür steht Audi noch, wenn der Vorsprung durch Technik... Ja, der Slogan von denen nicht mehr gilt in Zeiten von E-Autos. Wo ist BMW noch? Freude am Fahren. Also wofür stehen diese Brands noch? Die haben alle ein Markenproblem. Und Jaguar sagt jetzt, komm, fuck it. Wir gehen Nische und wir gehen jetzt diesen ganz, ganz riskanten Weg. Von daher finde ich das, ich finde das super spannend. Und draufzuhauen und sagen, ich mag es nicht. Du sollst es nicht mögen. Du bist nicht mehr der Kunde.
Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Diesen Transfer kriegen viele nicht hin. Das ist auch lustig, wenn Leute, die eh nie einen Jaguar kaufen würden, sagen so, jetzt kaufe ich aber erst recht keinen. So, ja gut, das ist klar.
So.
Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger, sehr guter Input. Ob das klappt, ja, ich bin auch skeptisch, aber spannend.
Ja, es ist häufig so, das bemerke ich häufig, wenn Leute dann so über Marken sprechen, mag ich nicht, mag ich. Das ist vollkommen egal. Man muss verstehen, für wen eine Marke Produkte macht und wie sie kommuniziert. Auch beim letzten Talk haben wir über Robert Habeck gesprochen. Ich habe ja gesagt, dass ich glaube, dass seine Kampagne sehr gut wird. Da musste ich mir wüste Beschimpfungen unter den Shorts anhören. Nicht für mich, aber er weiß, dass ich ihn eh nie wählen werde. Er macht das für eine Zielgruppe. Und wenn er dann dort mit Taylor Swift-Bändchen kommt und sonst was, dann macht das Sinn. Ich find's lächerlich, aber die Zielgruppe findet's vielleicht super. Deshalb glaube ich, dass er dort eine tolle Kampagne machen wird. Und ich fänd's nicht cool, aber es ist so.
Ja, das ist ja generell mit diesen... Man kann es Bubbles nennen oder es ist halt einfach eine ganz andere Präferenz. Das ist teilweise schon lustig, weil man kann sich das dann immer nicht vorstellen. Also wenn ich jetzt jemanden gut finde, dass jemand anders, der komplett anders ist, das gut findet, man kann sich es oft gar nicht vorstellen, aber es ist halt so.
Ja.
Da fällt mir immer Rieck ein, der hat doch das so schön formuliert, wenn man quasi, also ich bin jetzt, sag ich mal, klassischer FDP-Wähler als Beispiel und halte dann jemand von der Linkspartei oder von den Grünen für verrückt, Rieck hat gemeint, dann zeigt das, dass die quasi einen guten Job machen, weil die müssen ja quasi das andere oder das Gegenteil oder wie auch immer verkörpern.
Und neue Dinge finden Leute ja immer blöd. Ich meine, letztens hat ja Patek Philippe, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, nach 25 Jahren das erste neue Modell rausgebracht.
Ja, doch, weiß jetzt nicht.
Und das ist eine Uhr, die sieht eigentlich aus wie meine Cartier Santos. Und alle sagen, schrecklich, 25 Jahre für sowas, ne? Das war so die erste Meinung. Und jetzt sehe ich schon die ersten TikToks, wo dann Leute sagen, oh, jetzt, wo ich es in der Hand hatte, manchmal dauern auch Designs, braucht es Zeit, bis die Leute sich dran gewöhnen. Geschmack ist auch manchmal Erziehungssache und das will man nie hören. Aber du erinnerst dich vielleicht, als BMW die neue alte Niere vorgestellt hat, dann komplett durchgezogen beim neuen 3er BMW und 4er BMW, haben alle gesagt, boah, wie hässlich. So, mittlerweile sagen eigentlich fast alle, ey, sieht cool aus, weil man sich dran gewöhnt hat.
Ja, ist das nicht so mittlerweile, also auch bei den Autos, ich weiß nicht, ob es früher anders war, aber ich würde schon sagen, früher war das besser unterscheidbar. Also mittlerweile gibt's halt immer so Trends und dann gefühlt einer fängt vielleicht an und dann machen es alle so. Und dann ist alles schon so ein bisschen einheitlicher.
Ja,
und das spricht ja auch dafür, wenn du so ein bisschen aus dem Einheitlicheren ausbrechen willst, dann ist es wahrscheinlich schwieriger als früher. Beziehungsweise dann heißt, oh, was ist das denn jetzt?
Ich zeig dir was hier. Das fand ich ganz cool. Das blenden wir euch auch ein.
Das habe ich, glaube ich, das habe ich auch gesehen.
Links seht ihr die alten Marken,
das habe ich auch gesehen.
Und rechts, wie es neu ist. Und dieser Einheitsbrei, der ist schon auf jeden Fall, das kann man schon erkennen.
Ich meine, ich finde die Logos jetzt rechts, das sieht alles okay aus.
Weil
das
du dich dran gewöhnt hast.
Das sieht gut aus, aber irgendwie genau, wenn man dann halt links sieht, diese Eigenständigkeit, die geht halt komplett verloren.
Ja.
Natürlich ist das an sich okay und vielleicht sogar, ist cool, ist schön.
Es ist der Zeitgeist.
Ästhetisch, aber es ist natürlich schon krass. Ja, aber es ist ja wirklich eine komplette, es ist ja wirklich nicht mehr unterscheidbar.
Ja.
Also klar, man man kennt die Namen natürlich. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm, weil du verbindest mit den Namen halt was. Deswegen ist es dann im Endeffekt nicht keine Katastrophe vielleicht. Aber ich finde es krass, wenn man das Alte dagegen sieht. Und bei Yves Saint Laurent finde ich zum Beispiel extrem.
Ja, ja. Und das ist, also Yves Saint Laurent ist, das ist ikonisch.
Ja, genau, das meine ich. Und da siehst du erstmal, wie krass dieser Unterschied ist, wenn du es nebeneinander stellst.
Ich finde aber zum Beispiel, die haben jetzt hier Jaguar reingepackt. Jaguar passt, weil Jaguar hat schon eine andere Typo. Das finde ich passt gar nicht so rein. So, ich will jetzt Jaguar nicht in Schutz nehmen. Ich habe keinen Jaguar, ich habe keine Aktien daran. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch mal so diesen ersten, diese erste Empörungswelle sich mal zu entspannen.
Ja, ich fand diesen Spot auch, vielleicht liegt es auch daran, also jetzt sag mal, okay, es ist vielleicht urban die Zielgruppe und Frauen. Trotzdem, ich weiß auch nicht, ob der Spot jetzt, weißt du, ob das jetzt so der Spot ist, wo man sagt, ich weiß ja, nicht, also da hätte, genau, ich fand diesen Spot halt, dafür fand ich ihn zu erwartbar irgendwie.
Den Spot, also toll produziert, logisch, aber das ja, muss auf diesem Niveau klar, sein, ja den fand ich jetzt auch, weißt du, dieses ganze, okay, und wir müssen noch einen Dunkelhäutigen und wir müssen noch einen Asiaten reinbringen und so, das finde ich.
Da kommt, finde ich, auch dieser Spin nicht raus. Also das ist mir einfach,
das
ist
eher
so ein Woke-Spot, aber jetzt nicht, dass er, okay, wir machen jetzt so, dieser Switch kommt für mich da auch nicht. Also wenn ich jetzt einen Spot produzieren würde, dann hätte ich jetzt eher was, vielleicht was Witziges, wo man gerade dieses aufgreift, was du erklärt hast vom Petrolhead von mir aus, zum, dass ich wirklich diesen Switch darstelle, vielleicht auch noch ein bisschen ironisch, aber schon plakativ. Weiß ich nicht, wäre vielleicht besser gewesen. Redet sich jetzt leicht, klar.
Aber lass uns das Projekt sollten wir echt begleiten. Ich bin wirklich gespannt, wenn jetzt die ersten Autos kommen, wie das
Projekt Null, verkaufte Autos.
Ja, ich meine, also viel Spielraum gibt's nicht mehr. Ja,
es ist schon heftig.
Also. Aber lass Autos sein. Du hattest gerade schon angesprochen, darüber müssen wir reden, da kommen wir nicht drum herum. Du auch als alter FDP-Wähler.
Stimmt. Vielleicht noch ganz kurz zu den Autos, das ist ja schon, was du vorher angesprochen hast, das sagt sich so leicht dahin mit, ja, für was stehen die noch, aber es zeigt sich ja auch ganz hart jetzt mittlerweile. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, ah ja, die haben jetzt ein bisschen Branding-Problem oder vielleicht verkaufen, das ist schon heftig. Also gut, der Luxusbereich ist ja noch, glaube ich, so Mercedes, aber die haben auch Probleme, wo man eigentlich alle mal sagt, ja, Luxusbereich, da sind wir noch da, das werden wir besetzen, aber auch da bröckelt's ja schon.
Ja.
Und die anderen, ja, die deutsche Autoindustrie, das ist vielleicht mal eine Sondersendung wert, also das ist ja schon...
Puh. Ich meine,
schwieriges. Da kamen ja auch diese Woche die Zahlen für europäische Verkäufe, die waren auch schlecht, so durch die Bank.
Also wir werden ähnliche, dann sollten wir aber über die FDP reden, weil wir wollen das Autothema nicht zu groß machen.
Ob ich hier was Wichtiges vergessen habe.
Nee. Wir werden ähnliche radikale Schritte auch bei deutschen Autobauern sehen wie jetzt bei Jaguar. Vielleicht nicht diesen Spin.
Ja, aber vielleicht eine andere Richtung.
Aber sie müssen es ja, weil die Entwicklung ist ähnlich. Noch nicht so drastisch wie bei Jaguar, aber ähnlich. Und wenn Mercedes AMGs rausbringt, die vier Zylinder haben, dann kriegen die nur Scheiße von ihrer Kernzielgruppe. So, und es ist eigentlich nur noch, die versuchen etwas aufrechtzuerhalten, was die Produkte schon gar nicht mehr backen, also schon nicht mehr erfüllen. Und auf kurz oder lang werden die sich was überlegen müssen. Volkswagen, das Auto, es ist nicht mehr das Auto.
Hast du das backen, hast du das gerade für deine LinkedIn-Marketing-Bubble
gemacht? Ja, sorry, ich habe I'm just English speaker.
Passiert das ja auch.
Nee, das ist so, wenn man viel im angelsächsischen Raum unterwegs ist, medientechnisch dann.
Ja, manche Begriffe sind auch einfach besser. Natürlich gibt es
Deutschen, leid, Leute.
Aber manchmal ist der Englische irgendwie passender oder es fällt einem wirklich fällt einem halt schneller ein.
FDP, du alter Vaterlandsverräter, was sagst du?
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich
vielleicht nochmal kurz erklären.
Ja, also die Zeit hat das recherchiert und da gab es ja einen großen Bericht darüber, wie quasi die FDP das über Wochen vorbereitet hat.
Den Ampelbruch.
Genau, der D-Day und dass man quasi dann provozieren wolle mit diesem Wirtschaftspapier und dass das so geschrieben sein müsse, dass quasi die Gegenseite das auf keinen Fall erfüllen könne, dass man eben auf Konfrontation geht, auf Provokation, dass man dann aber vorne rum so quasi so getan hätte, als würde man ernsthaft verhandeln und halt quasi die hinter die Fichte geführt hat, vorgeführt, hingehalten und dass man aber ganz klar raus wollte aus der Koalition, dass auch alles besprochen wurde. Und Volker Wissing steht ja jetzt als großer Held da, so nach dem Motto, der einzige Retter der Demokratie. Und da sind wir, glaube ich, bei einem wichtigen Begriff. Also vorab, man kann darüber spekulieren, wie geschmackvoll ist das? Ausdrücke wie D-Day, klar. Aber ich habe zum Beispiel einen TikTok gesehen, das war von der Zeit, Da war halt so ein typisches, wie man sich halt so einen Berliner Bürscherl vorstellt, der das halt erzählt hat wie ein Hollywood-Thriller und dann Anspielungen so D-Day nach dem Motto, diesmal ging es aber nicht um die Befreiung von Adolf Hitler, sondern so, das ist schon so Kontext, finde ich, das ist mir schon wirklich eine Spur zu drüber.
Ist halt Wahlkampf, ne?
Ja, ist genau, ist Wahlkampf, da ist dann auch klar, wo man positioniert ist. Ist ja auch legitim, ist nicht verboten, aber das wurde mir jetzt wirklich viel zu heiß gekocht. Also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, jeder FDP-Wähler, und da sind wir jetzt auch wieder beim Thema, für was macht die FDP-Politik? Ja, jetzt kann man sagen, natürlich für Deutschland, klar, aber natürlich wollen sie in erster Linie Wähler gewinnen. Sie machen es für die Leute, die sie gewählt haben, die sie potenziell nach den Umfragen, sind eine Katastrophe, wieder wählen sollen. Und jeder FDP-Wähler, ich sag mal 95% sicher, fordert ja genau das, was sie jetzt gemacht haben, seit ein oder zwei Jahren. Viele haben es auch damals schon gefordert, das gar nicht zu machen. Aber sagen wir mal, seit es diese Koalition gibt, ich glaube nach den ersten Wochen, Monaten, hat sich aber auch, glaube ich, für alle Beteiligten abgezeichnet, wie schwierig das ist. Und man muss ja auch mal eins klar sagen, was mich auch sauer aufstößt. Jetzt wird das so getan, die anderen zwei Parteien, oh, die waren im glücklichen Wonderland und es war alles super und die FDP hat das jetzt kaputt
eiskalt
gemacht.
Erwischt.
Die haben sich doch alle seit mindestens zwei Jahren, hassen sich die doch, haben alle Sachen durchgestochen. Vielleicht hat die FDP mehr durchgestochen, aber da hat doch jeder was an die Presse gegeben. Jeder hat über den anderen gelästert und geschimpft. Können sich alle nicht ausstehen. Und das jetzt so hinzustellen, als wäre jetzt die FDP quasi der Partycrasher gewesen, das finde ich schon hochgradig lächerlich. Und jetzt muss einer auch mal eins sagen, was ist Verantwortung? Jetzt kann ich natürlich sagen, Verantwortung ist, die Koalition auf Biegen und Brechen durchzuziehen. Ich kann aber auch sagen, ist es Verantwortung, wenn ich etwas, was ich nachweislich für falsch halte? Und was sich jetzt zumindest ja in den Zahlen zeigt, dass es mit der Wirtschaft nicht gerade rund läuft bei uns, natürlich auch schon vor der Ampel nicht, aber IFO-Institut hat jetzt auch nochmal gewarnt, also Wettbewerbsfähigkeit im freien Fall, die Investitionen, das hat Lindner ja auch in seinem Papier da reingepackt, die sind seit 2015 Unternehmensinvestitionen eine Katastrophe in Deutschland, wir sind quasi auf demselben Niveau, selbst Frankreich hat plus 30-40%, die USA, also, brauchen wir gar nicht drüber reden, also da jetzt zu sagen, Verantwortung ist etwas, was ich für falsch halte, krampfhaft durchzuziehen. Also ich würde sagen, Verantwortung wäre gewesen, wenn man vor ein oder zwei Jahren, wenn man sich insgesamt darauf geeinigt hätte, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Ist halt immer die Frage, wie man Verantwortung sieht. Also ich finde es eher verantwortungslos, mutwillig Sachen, die ich falsch finde, durchzuziehen. Das wäre jetzt genauso, wenn wir fahren jetzt den Karren 5 Jahre lang vor die Wand und dann sagen wir in 5 Jahren beide, ja, also mir war das damals völlig klar, aber ich wollte einfach durchziehen.
Ja, ich finde die Verantwortungsdebatte in der Politik fast schon amüsant, dass sich jetzt die einzelnen Akteure hinstellen und sagen, ja, ich will aber Verantwortung übernehmen. Nein, ich definiere sie so. Ich finde, Verantwortung in der Politik heißt erstmal den Souverän zu respektieren.
Und Amtseid. Also wenn ich jetzt etwas, ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, Amtseid, also Schaden vom Land abwenden, ja, und ich mache etwas mit, was ich aber für schädlich halte, dann ist das für mich Anti-Verantwortung.
Vollkommen richtig. Und ich möchte noch auf eine Sache, ich skippe, und weil es da ganz gut dran passt, ist die Rolle des Kanzlers jetzt. Wir haben es ja im Eingang angesprochen, dass sich die SPD dazu entschieden hat, nicht den nächsten Kanzler zu stellen, sondern mit Olaf Scholz in die Wahl zu gehen. Und seine Taktik ist ja jetzt ganz klar, also die hat sich ja jetzt rauskristallisiert. Er sagt ja quasi, okay, Lindner war schuld, aber eigentlich haben wir tolle Ergebnisse abgeliefert, nur über die redet keiner, weil alle nur über die Streitigkeiten reden. Das ist ja jetzt sein neues.
Da bin ich sehr gespannt auf diese
Ergebnisse. Das ist ja sein Narrativ jetzt, dass er sagt, also 3 Jahre Ampel, inhaltlich top Arbeit, nur halt schlechte Außendarstellung. Und das hat er jetzt in mehreren Interviews auch so gesagt und so werden die auch reingehen in den Wahlkampf. Wir haben top Arbeit geleistet und jetzt zeigen wir euch. Und dann redet er immer vom Fachkräfteeinwanderungsgesetz und so. Und ich habe jetzt mal mir angesehen, aus meiner Sicht, okay, wenn er sagt, wir haben Top-Ergebnisse geliefert in den letzten 3 Jahren, wie sich mein Leben in den letzten 3 Jahren verändert hat. Einfach so.
Bist du denn repräsentativ?
Nee, aber, und dazu habe ich jetzt einen Hot-Take und der wird einen.
Bin gespannt, wie sich dein Leben konkret verändert. Die haben ja angefangen, wann haben sie, also die Wahl war vor 3 Jahren und 2 Monaten,
ja,
oder? Und dann haben sie irgendwann im Anfang 20, jetzt bin ich schon, ja, Anfang 2021?
21, ja. Ich muss kurz was, dazu sagen. Ich bin natürlich nicht repräsentativ, aber, und das sage ich mit aller Bescheidenheit, wenn man die deutsche Wirtschaft wieder in gutes Fahrwasser bringen möchte, dann müsste man genau für Leute wie mich und dich Politik machen.
Anfang 2022.
Stimmt. Weil wir sind jung, das heißt, wir sind gesund, wir fallen dem krank, also dem, wie sagt man, mir ist das Wort nicht, dem
Krankensystem,
dem Gesundheitssystem, dem fallen wir nicht zu Lasten. Wir sind Unternehmer, wir schaffen Arbeitsplätze und zahlen dadurch auch immense Steuern. So, also wenn man für eine Bevölkerungsgruppe Politik machen sollte, wenn es einem darum geht, das Land wieder nach vorne zu bringen, müsste man ja Politik für uns machen.
Aber wir sind ja viel weniger als jetzt zum Beispiel.
Aber jetzt mal so ganz grundsätzlich.
Ja,
so.
Theoretisch. Aber und jetzt, wir sind halt nicht so viele jetzt, wie jetzt manche andere.
Jetzt meine letzten 3 Jahre, ja, von den tollen Ergebnissen. Produkte sind teurer geworden, Inflation. Ne? Da hat sich jetzt nichts verbessert, das ist eher tendenziell schlecht. Ganz neutral. Ich bin, ich habe letzte Woche von meiner Krankenkasse und von meiner Autoversicherung Briefe bekommen. Beide Tarife haben sich erhöht. Ich war seit, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren nicht mehr beim Arzt. Und ich hatte noch nie einen Unfall. Egal. Okay, geht hoch. Der bürokratische Aufwand ist definitiv nicht geringer geworden. Sowohl privat bei mir, als auch in den Firmen. Nicht geringer geworden. Den Soli zahle ich immer noch. So. Es hat sich auch nicht verbessert. Ich sehe, dass Freunde, enge Freunde, gerade Jobs verlieren. Und ich bemerke bei meinen Kunden hier in Deutschland, dass die vorsichtiger werden. Thema Investitionen etc. Die Steuerbelastung ist weiterhin genauso hoch, sowohl privat als auch in den Firmen, hat sich nichts verändert. Und wenn ich mal Kontakt mit...
Und du musst ja rechnen, nicht nur, dass die, es werden ja CO2-Steuern und so weiter, also ja, die Kosten insgesamt, die steigen ja so, auch. Also ja. Die Steuern auf den ersten Blick, aber da gibt es ja sehr viele andere Kosten, die steigen.
Sie wurden auch nicht gesenkt. Und ja, wenn jetzt einer sagt, ja, aber die haben da 2,50 Euro und so, das ist jetzt nicht überheblich, aber wenn jetzt meine Steuersumme um 5 Euro... relativ fällt wegen irgendeiner Verordnung, das merke ich nicht. Also ja, jetzt nicht. So. Und wenn ich dann mal Kontakt mit den Behörden habe oder mit der Infrastruktur, war es in den letzten 3 Jahren echt ernüchternd. Also einmal war meine Mutter hier, die hatte einen Bandscheibenvorfall hier in München. Dann habe ich ein Schmerzmittel gesucht. Ich musste in 5 Apotheken schauen. Und keiner hat es. Und der Tenor war immer gleich, Engpässe. Wir haben es nicht. Und das waren Hinz- und Kunst-Schmerzmittel.
Das habe ich neulich auf RTL, ich weiß nicht, wie die Sendung heißt, es war so 7:30 Samstagabend, da gibt es irgendeine RTL-Reportagesendung, was weiß ich, was wie die heißt, da gibt es ja zig verschiedene und da haben sie genau das Problem angesprochen, haben sie mit einem deutschen Apotheker gesprochen, dieser Mangel, der meinte dann auch und das finde ich schockierend, dass irgendwie darüber, also es ist in den Mainstream-Medien Samstagabend und der Apotheker meinte auch ein Standard-Antibiotikum, der hat dann die Schublade aufgemacht, meinte früher unvorstellbar, jetzt hat er quasi noch eine Packung und er schickt die Kunden dann nicht nach Hause, die Patienten oder Kunden, er rührt das teilweise selber an, großes Kompliment, das macht ja auch nicht jeder. Kurze Ergänzung dazu, also ich finde das beeindruckend, das Thema.
Beängstigend. Es ist beängstigend, ja. Beeindruckend und beängstigend. Und der letzte Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, zum Thema Behörden. Wir sind ja jetzt umgezogen, ich hatte es erwähnt, Thema, die Stadt will, dass wir Passkopien nochmal schicken, wieder bürokratischer Aufwand. Auch dort hat sich nichts verändert in den 3 Jahren. Ergo, sowohl in meinem privaten Leben, als auch in meinem beruflichen Leben, hat sich nichts zum Positiven verändert. Also von diesen tollen Ergebnissen, von denen Olaf Scholz spricht, habe ich nichts erfahren. Ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass es sich alles super verschlechtert hat, ne? Nein, nein, nein. Aber es geht tendenziell bergab. So. Deshalb ist seine ganze Argumentation fast schon eine Beleidigung.
Ich finde das gruselig, wie teilweise, man weiß ja gar, also ich frage mich mal, sind das quasi Fake News bewusst oder ist das schon so eine religiöse Anmutung? War ja Grünen-Parteitag vor kurzem und da hat Franziska Brandner auch über Habeck gesprochen, hier, was er alles. Er ist der einzige Richtige und er hat die Inflation runtergebracht und bam, 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 genau was du jetzt gerade auch über Scholz gesagt hast, wo man sich denkt, ja, Robert Habeck hat natürlich, er hat die Energiepreise runtergebracht und so weiter und sie sind angeblich sogar günstiger als davor und das ist alles so wow, wo man sich denkt, naja, also erstens schon mal zu sagen, das hat eine Person gemacht, so, das ist schon egal, wer es ist, grenzt für mich schon an Schwachsinn bis wirklich hochgradige Fake News.
Robert der Große.
Ja, und auch diese, wie er spricht, du sagst das ja richtig, das kommt bei dieser Zielgruppe gut an. Wir müssen auch mal eins sagen, ich würde auch mal steile These, wenn Robert Habeck nicht relativ gut aussehen würde, wenn er aussehen würde wie
Lauterbach.
Ja, oder wie Hofreiter, glaube ich, dann wäre er wahrscheinlich nicht so erfolgreich und würde auch, er lässt sich ja gerne jetzt mit den Damen ablichten, ja, ist ja auch schön, da kommt er anscheinend gut an, aber ich würde mal sagen, da spielt sicherlich die Art, wie er spricht und das Aussehen auch eine Rolle und dann finde ich es aber immer witzig, was er erzählt. Das ist teilweise auch, also es wird minutenlang erzählt, oh, es ist alles so schwierig und ich habe Fehler gemacht und dann kommt, aber ohne Begründung, aber ich bin der Einzige, der hier einen klaren Kompass hat und bin der Einzige hier der Richtige. Also für mich ist das eigentlich so, weil die Leute immer über Trump schimpfen, für mich ist das wie Trump, nur ganz, ganz anders.
Ja,
also es ist eine gute Show für eine, es ist eine ganz andere Zielgruppe, es ist eine ganz anderer Habitus, aber im Endeffekt, wenn man Trump vorwirft, hier, der lügt und das ist nur heiße Luft und das ist eine Show, das ist, aber bei Habeck genau dasselbe. Da kommt nur heiße Luft.
Trump
da kommt
ist ein
dieses Gewimmer, Gesäusel, dieses priesterliche, väterliche und dann kommt einfach, aber ich bin der Einzige, der euch erlösen kann, im Endeffekt. Und man denkt sich, ja, aber Robert, warum jetzt genau? Und es ist schon beeindruckend.
Trump ist Steakhouse, Robert ist Teehaus.
Ja, das ist wirklich.
Es ist aber 1:1. Ihre Reden halten sie alle. Gut, dass du sagst, ich habe es mir aufgeschrieben. Habeck hat ja eine ähnliche Argumentation. Und dann heißt es ja immer, ja, ich habe euch aber durch die Russland-Krise geführt, ja, mit den Energiepreisen und sonst was.
Gut, in die haben wir uns natürlich auch zum Teil selber schon mal reingeführt.
Ja.
Das jetzt, muss man ja auch
aber,
so sehen.
Aber ohne jetzt dieses Fass aufzumachen, weil da können wir 18 Stunden drüber reden, da muss ich sagen, wer das als Argument nimmt, der kann nicht viele andere Argumente haben. Denn es reicht ja ein Blick nach links und rechts, das haben alle geschafft. Und auch besser als wir. Die Skandinavier haben es geschafft, die Holländer haben es geschafft, die Belgier, die Franzosen, die Spanier, die Portugiesen.
Wir haben auch die Kernkraftwerke noch abgeschaltet.
Es gab nicht ein Land in Europa, das einen Blackout hatte. Es gab nicht ein Land in Europa, das mehr Schaden hatte als Deutschland. Also es haben alle geschafft. Das jetzt als Argument zu nehmen, ich habe euch da durchmanövriert, ist schon, also das ist so Mindestanforderung. Also wenn ich mit der Mindestanforderung angebe, Da kann ich nicht viel im Köcher haben. Und die anderen Länder haben es sogar zum Teil besser geschafft, weil die wachsen ja wieder und wir nicht. Also auch da, der Realitätscheck, der fällt halt leider echt verheerend aus.
Ja, und wenn man sich jetzt mal in die andere Position versetzt, also wir machen jetzt mal einen Switch und sagen, ich bin jetzt Grünenwähler, dann sind wir jetzt genau an dem Punkt, was ja der FDP vorgeworfen wird, wenn wir das mal umdrehen. Im Endeffekt, die Grünenwähler müssen ja auch enttäuscht sein, denn was hat er jetzt groß vorangebracht? Als Grünwähler wünsche ich mir vielleicht ein Tempolimit. Ich wünsche mir noch viel schärferen Ausbau von erneuerbaren Energien. Ich wünsche mir hier mehr Klimaschutz und so weiter und so fort.
Verbrennerverbot.
Alles Mögliche, was man, muss ich jetzt nicht erläutern. Dann kann ich ja mit den Grünen auch nicht zufrieden sein. Also das nervt, weißt du, was mich so nervt? Dieses Understatement, dieses, oh, wir sind doch so, dieses, wie sagt man, dieses gesalbte Sprechen. Weil bei Trump, weißt du, das ist eine Show, aber der macht ja auch keinen Hehl draus. Das ist in die Visage rein, das ist Vollgas, aber da ist nicht irgendwie so, oh, hier Understatement. Aber quasi, wenn ich eine Show mache, wie hier bei den Freunden am Küchentisch, dann aber so tue, als wäre das alles quasi so echt, weißt du, das ist nicht inszeniert. Nein, das ist auch mit Taylor Swift-Bändchen. So, ist alles so zufällig passiert so. Und dieses, ich sag, ich bin der Geilste, aber ich bin aber doch nur der bescheidene Robert eigentlich. So dieses Understatement, das kotzt mich sowas von an. Das ist für mich eine Shitshow. Und wie du es gerade sagst, auch was jetzt da als Leistung verkauft wird, es ist lächerlich. Und jetzt auch so tun, als wäre diese Koalition so toll gelaufen und ja, die FDP hat das jetzt verbockt, weil sonst haben wir ja alles richtig gemacht. Das kann auch aus Sicht eines Grünwählers, kann ich das nur als lächerlich empfinden. Ja, ja. Weil was hat er da jetzt groß vorangebracht? Das ist wirklich... Also da bleibt mir wirklich die Luft weg. Ja. Das nervt mich.
Aber wir sind nicht die Zielgruppe.
Genau, wir sind nicht die Zielgruppe. Aber manche Leute wollen halt auch irgendwie so ein bisschen verarscht werden.
Ja, gut, nicht die Zielgruppe ist das eine, aber Lügen ist das andere. Und ich finde, wenn man sagt, wir haben ja so tolle Ergebnisse geliefert und ich das dann abgleiche mit meinem Leben, da muss ich sagen, Lüge ist vielleicht zu hart. Nee, ich sag's.
Halt einfach das ist Märchengeschichten halt. Dann, Geschichten aus dem Paulanergarten halt.
Da muss ich sagen, nee. Und dann noch.
Genau, das meine ich. Es ist ja auch eine Show. Man kann's Wahlkampf nennen, man kann's Framing nennen, man kann's, wohlwollend PR-Arbeit nennen. Es ist halt auch im Endeffekt Dummgeschwätz. Es ist Manipulation, Beeinflussung, wie es alle machen. Das, ich meine, was Söder da abzieht und so, das ist ja auch alles. Im Endeffekt ist das alles Show. Aber mich nervt es, wenn quasi bei den einen wird so getan, so, oh, hier, das sind die Bösen und wir sind die Guten. Das nervt mich.
Ja, ja.
Steht doch einfach mal dazu, dass ihr auch eine Show macht. Ist doch okay, aber verkauft mich doch nicht für blöd. Das nervt mich.
Ja.
Du hast ja ein Recht drauf. Ihr könnt auch sagen, Habeck kann übers Wasser laufen. Ist doch völlig okay. Lasst ihn übers Wasser laufen. Wie Christoph Daum früher über die Glasscherben. Ist doch okay. Aber man muss doch auch dazu stehen, dass es eine Show ist und dieses künstliche Gehabe, ich finde das schrecklich.
Ja, naja, voll. Da bin ich voll bei dir.
Jetzt hatte ich gerade, interessant noch zum Thema Atomkraftwerke von der NZZ, Morten Freidel heißt der, glaube ich, Freidel oder Friedel, sorry.
Das rechtsradikale Blatt.
Ja, das rechtsradikale Blatt, genau. Schweizer Rechtsaußenblatt. Nee, da sieht man ja auch schon, wie sich da teilweise so die Maßstäbe verschoben haben.
Unglaublich,
ne? Ja, das, ich glaube, auf Twitter ist das ja wirklich oft so, dass es heißt, die sind irgendwie, also das habe ich wirklich schon gelesen, die NZZ. Und der hat neulich, muss ich mir mal genauer durchlesen, habe ich gesehen, der hat da große Recherche betrieben zu dieser Studie quasi, die von den Grünen in Auftrag, oder nicht von den Grünen, vom Bundeswirtschaftsministerium, also was halt Habeck führt, in Auftrag gegeben wurde, hier Atomkraftwerke, wo quasi seine These, sein Vorwurf ist, es stand vorher quasi schon fest, bevor die Untersuchung gemacht wurde, also es gibt quasi eine Untersuchung und das Ergebnis steht vorher fest, nämlich, dass die Kernkraftwerke weg müssen oder halt nichts beitragen und auch nicht Klima, ich glaube, es stand wörtlich drin, quasi kein Klimaretter sind oder wie auch immer. Und ja, mit dem wäre mal eigentlich spannend, mit ihm zu sprechen. Also
das stimmt.
Das ist schon immer amüsant alles.
Ich möchte noch einen letzten Punkt dieser ganzen Debatte angehen und zwar von einem, das kann man sagen, Podcaster-Kollegen, das mich ziemlich enttäuscht hat und es ist Zeit, dass ich
jetzt bin ich mal gespannt.
Nee, es geht um Richard David Precht. Im letzten Podcast haben sie ja auch über das Thema gesprochen, FDP, und was man klar raushören kann.
Da hat man gemerkt, dass er die FDP nicht auf den Tod nicht aussteht.
Nicht mag. Er ist auch nicht die Zielgruppe der FDP. Nee. Auch wenn es wahrscheinlich
ist ja auch legitim.
So, das ist ja in Ordnung und ich glaube, Christian Lindner, da hat er besonders eine Abneigung gegen. Auch das ist in Ordnung.
Natürlich.
Was ich aber nicht gut halt, also erstmal, ich schätze, ich habe ihn nie kennengelernt, du hast ja einmal kurz mit ihm gesprochen, aber ich höre den Podcast gerne, weil er mich auch auf viele Gedanken bringt und ich finde das toll. Also ich bin wirklich ein Fan des Podcasts, ich höre jede Folge. Im Bereich, und dazu komme ich aber jetzt, Aktien verzapft der Herr Precht leider.
Er ist groben eigentlich ein Crash-Prophet. Er sagt ja immer, das Finanzsystem ist so unsicher wie vielleicht noch nie.
Es ist ein grober Unfug. Also er hat ja eine riesen Abneigung gegenüber der Aktienrente. Und er hat im letzten Podcast Dinge gesagt, die ich so nicht stehen lassen kann. Gut, er hat eine höhere Reichweite, das werden wenig sehen. Aber wenn ihr das jetzt, also klippt das oder schreibt's ihm, schreibt mal unten bei YouTube drunter, die Jungs wollen mit dir reden. Ganz friedlich, ganz, wir sind Fans, ja. Also
ich habe ihn ja damals auch gefragt und habe ihn auch gefragt, aber Aktien so, hat einen anderen, da würde ich gerne mal mit ihm drüber sprechen.
Einfach nur mal, ich würde gerne, wir beide sprechen mit ihm über das Thema Aktien, denn ich merke, da fehlt viel Wissen, es ist viel Meinung, viel Selbstbewusstsein, wenig Wissen. Er hat zum Thema Aktienrente gesagt, dass das Zockerei wäre. Und dann führt er als Beispiel die Hyperinflation in Deutschland an nach dem Ersten Weltkrieg. Und das ist dann für ihn das Argument, ja, sowas kann auch in die Hose gehen. Und er bemerkt gar nicht, dass er damit ja das perfekte Argument dafür liefert, also das Argument dafür liefert, breit zu streuen. Ja, das ist in Deutschland passiert. Dann hast du ein Klumpenrisiko. Deshalb musst du ja breit streuen. Und das ist jetzt wirklich, viele von euch werden es wissen, Aktien einmal eins, aber das ist jetzt für Herrn Precht, habe ich das nochmal mitgebracht, ja? Studien. Es gibt viele Studien, die variieren in Prozentpunkten, aber alle kommen zu demselben Ergebnis. Zwischen 1969 und 2020 lag die Gewinnwahrscheinlichkeit beim MSCI World breit gestreut in Welt-ETF, dass du einen Gewinn einfährst nach 15 Jahren Haltedauer. Und über solche Perioden müssen wir reden, wenn wir über eine kapitalgedeckte Altersvorsorge sprechen.
Das sind 100%, oder?
100%. Ja. Es gab keinen Zeitraum, in dem du Verluste gemacht hast. Und das kannst du auch noch weiter zurückrechnen. Immer dann, wenn du breit streust, liegst du nach 15, nach 12, 15, 20 Jahren, warst du immer im Gewinn. Immer. Auch nach Abzug der Inflation. So. Und das Zweite ist, das hat er auch in dem Podcast gesagt, ja, stellt euch mal vor, man würde jetzt investieren und dann wird alles einbrechen. Und dann hast du Jahre, in denen du das aufholen musst und sonst was. Auch dazu selbe Studie, die ich werde euch verlinken, diesmal wirklich, von Nordea, die haben das ausgerechnet, was passiert, auch wieder zwischen 1969 und jetzt. wie sich das Risiko und die Rendite verhält, wenn du es alles auf einmal investierst und wenn du es halt stückelst, einen Sparplan macht. Das ist ja immer so dieser Mythos.
Das würden wir ja auch mal, ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass, wenn es dazu kommt, dass Deutschland sagt, wir nehmen jetzt 5 Billionen auf und knallen jetzt morgen alle 5 Billionen, das geht, das ist ja absoluter Schwachsinn.
Aber es wäre besser.
Aber das würde ja nicht mal passieren, weil das würde ja allein vom Volumen her wäre das ja wahrscheinlich auch.
Richtig. Also
du würdest das ja dann auch, das wäre ja wie ein Sparplan. Dadurch hätte ich ja auch schon
so
das geglättet.
Aber grundsätzlich wäre es sogar richtig, alles zu investieren. Es zeigen die Zahlen.
Ja, ja, heute ist immer am besten, langfristig gesehen.
Dieses ganze Thema, ja, dann langsam, weil ich möchte nicht das Risiko haben, ist egal. Selbst wenn es fällt, langfristig, du stehst besser da.
Aber diese mentale Angst, die ja viele Anleger haben und die dann ja auch, du weißt ja, wie das ist. Jetzt stell dir mal vor, die Aktienrente geht los in 1-2 Jahren, theoretisch. Und dann kommt wirklich ein Crash. Dann hättest du ja auch medial und bei den Bürgern, wenn du weißt, es quasi, wir bauen das auf, dann wäre ja auch schon mal dieses Argument so nach dem Motto, es geht rein und danach sind wir pleite, hättest du das ja auch entkräftet.
Aber weißt du, ich finde das so gefährlich. Du hast es gesagt, er redet original wie ein Crash-Prophet. Er sagt ja, das Bankensystem so wie es ist, das wird so nicht funktionieren. Er sagt ja öffentlich, er geht davon aus, dass das alles zusammenstürzen wird. So, Crash-Prophet, These Nummer 1. Dann dieses, das ist Spekulation, sonst was. Crash-Prophet-These Nummer 2. Und das regt mich so auf, weil er hat eine so große Reichweite. Und das ist de facto falsch, was er erzählt.
Ja, und ich finde es auch spannend, diese These, weißt du, das Finanzsystem so ist so. Also erstens mal ist das ist ja nur ein Gefühl.
Ja.
Also das hätte man vor 50 Jahren, das kann ich auch in 200 Jahren sagen. Also er hat ja keinen Beleg dafür. Außer hohe Schulden, klar. Aber trotzdem so. Also er sagt das einfach so. Oder? Hat er dann einen Beleg dafür? Und dann ist ja auch die Frage, selbst wenn er damit recht hat, Finanzsystem ist labil und es gibt eine Krise wie 2007, 2008. Ja, und was ist dann? Ja, dann gibt's vielleicht einen Börsencrash. Trotzdem werden dann alle ich investiere ja in Unternehmen, Aktien, Unternehmen, werden dann alle Unternehmen danach die Arbeit einstellen?
Du bist nach 15 Jahren trotzdem im Plus.
Genau. Und das ist auch so dieses, quasi so Aktien sind quasi, weißt du, ich werf quasi, das ist auch so Klischee, ich werf quasi den gierigen Bankern mein Geld in den Hals. So, nein, ich beteilige mich an Unternehmen. Und das finde ich auch, das ist halt auch so Klischee hoch 10. Und dann noch ein Punkt, wenn er hat auch vor kurzem mal gesagt, das wissen ja mittlerweile auch viele, das ist auch richtig, ein Staat kann in der eigenen Währung nicht pleite gehen, weil er kann sich natürlich unendlich verschulden. Aber jetzt sagen wir mal, das Finanzsystem ist am Ende, ja, hat das dann keinen Einfluss auf Staatsanleihen und so weiter und so fort? Also dann müsste ich ja sagen, gut, dann müssen wir jetzt Staaten und Staatsanleihen auch abschaffen und verbieten. Also das ist ja zu Ende gedacht, einfach absoluter Schwachsinn. Also gut, dann bleibt eigentlich wirklich nur noch Gold. Wenn ich jetzt so sage, okay, das Finanzsystem ist am Ende, Aktien sind auch ganz schlimm, Bitcoin ist zu riskant, ja, dann bleibt eigentlich nur noch Gold oder Immobilien. Immobilien habe ich aber auch ein Riesenrisiko.
Um es kurz zu fassen.
Wenn das Finanzsystem zusammenbricht.
Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Die Aussage, das ist Zockerei, ist Bullshit. Zu sagen, ja, in Deutschland war Hyperinflation, vielen Dank, deswegen streuen wir es breit. So. Du hast historisch jede Studie auf dieser Welt, wird dir sagen, nach 15 Jahren Gewinnwahrscheinlichkeit 100%. Und wenn es in Zukunft so sein sollte, dass wir einen so großen Crash haben werden, dass über 50 Jahre alles weg ist.
Gut, dann ist eh alles egal.
Ob du dann Geld hast, Gold hast, Immobilien hast, Aktien hast, ist es egal, dann haben wir alle ganz andere Probleme.
Ja, ja.
Haben
auch die Staaten Riesenprobleme, weil so. Dann.
Was macht Norwegen mit dem Staatsfonds? Ja. Was machen die Amis? Was machen die Saudis? Was machen die Schweden, die das alles schon haben? Von daher, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und das dann der FDP vorzuwerfen, das wäre neoliberales Gequatsche oder der feuchte Traum eines Neoliberalen. Das finde ich dann wirklich nicht fair an dieser Stelle.
Vor allem, er sagt ja auch, dass das Rentensystem, da finde ich, ist gut, dass er das so klar anspricht, dass das Rentensystem, ja,
hinüber.
Das funktioniert ja nicht mehr. Ja. Das ist ja offensichtlich, 115 Milliarden waren es, glaube ich.
Aber nicht unter Olaf Scholz.
Genau. Also das ist, glaube ich, wichtig. Also er sagt ja auch ganz klar, das ist ja das Amüsante, dass das am Ende ist quasi, dass das früher oder später, da ist er auch Crash-Prophet, aber gut, da muss man ja nur auf die Fakten schauen. Das heißt jetzt nicht, dass es in 5 Jahren zusammenbrechen muss, aber es gibt ein großes Problem, das man nicht einfach ignorieren kann, weil ja sonst steigen halt Steuern und Beiträge irgendwann so hoch, dass halt jeder sagt, können wir jetzt kreuzweise, dann wird es halt irgendwann wirklich unangenehm. Ja. Sarah Wagenknecht habe ich vor kurzem gesehen, auch das war so ein Kurzvideo, so haben sie Aktien, und da kam dann auch so das Bullshit-Bingo, so nee, so sie hat zumindest gesagt, sie will sich jetzt gar nicht als moralische Instanz aufspielen, also nicht moralisch, sondern ihr ist, sie will da quasi nicht mitfiebern, also auch wieder das Thema Zocken. Und dann kam ja auch so, ja, die Aktienmärkte sind gerade hoch bewertet. Ja, kann man so sehen, Bewertung ist aber auch so gesehen relativ, also du hast ja gerade gesagt, selbst wenn jetzt ein Crash kommt, ist das langfristig im Endeffekt wurscht. Die Bewertung ist auch kein Prognosefaktor, kurzfristig so auch nicht. Das ist alles auch so ein Wischiwaschi. Und dann kam noch das Beispiel Japan. Das ist genau das Gleiche wie mit Hyperinflation und damals Japan, genau. Also da sage ich ja schon seit Jahren, zeigen Sie mir den Anleger, der damals, den deutschen Anleger, der damals alles in Japan gesteckt hat. Da gibt's vielleicht ein paar.
Selber schuld.
Ja, selber schuld, genau. Das wäre jetzt genauso, wenn ich sage, ich stecke jetzt morgen alles in China oder in Argentinien oder in Kolumbien oder was weiß ich. Oder in Deutschland.
Oder in Jaguar.
Ja, oder in Jaguar. Das wäre vielleicht besser. So.
Gut. Wilder Ritt. Übrigens, ich bin nicht verheiratet, für alle, die, das ist mein, das muss ich noch kurz sagen, das ist mein Aura-Ring.
Da kommt bald mehr dazu.
Da kommt mehr dazu.
Wir sind jetzt im Optimierungswahn gelandet.
Bin der Herr der Ringe, und das ist schon Wahnsinn, was der alles trackt. Irgendwie auch beängstigend. Der trackt meine Vitalwerte. Ich hatte den diese erste Nacht an und ich hatte einen sehr guten Schlaf.
Und sonst Blutdruck,
Herzschlag? Ja, so Herzfrequenz und so. Alles gut.
Blutdruck, mein Blutdruck ist zu hoch. Deiner auch oder nee?
Das doch nicht. Ich habe mich noch nicht getraut. Also wir können das mal kurz sagen. Wir sind in einem Coaching, was wirklich großen Spaß macht. Wir haben unterschiedliche Ziele. Dazu kommt später auch, wird mehr.
Er will abnehmen, ich will zunehmen.
nee, über die Details reden wir noch.
Gut, oder?
Ja, das ist der hat mir gefallen. Und wir sollten das messen. Und du hast es schon gemessen? Bei dir ist es
ja, bei mir ist so 100, ja, das schwankt aber extrem, so zwischen 130 und 147, so ja. Große Range.
Ich traue mich nicht, weil ich weiß, dass ich hohen Blutdruck haben werde, weil das liegt in meiner Familie. Ich habe 3 Leute in meiner nächsten Familie an einem Herz, die an einem Herzinfarkt gestorben sind. Und ich weiß auch von meiner Art, ich werde hohen Blutdruck haben.
Ja, wir sind schon eher so HB-Männchen. Nicht schlimm, aber schon eher, ja, emotional halt.
Ja.
Aber auch engagiert.
Ja, ja.
Keine Waschlappen.
Menschen ohne Bluthochdruck sind Lappen.
Ja, das ist so. Die haben einfach kein Temperament, ja. Keine Emotion, keine Leidenschaft.
Kein Hunger.
Low Performer.
Ja.
Kein Hunger.
Ja. Nein, Leute, dazu wird mehr kommen. Wird ein cooles Projekt.
Wird super. Leute, danke euch fürs Zuschauen, Zuhören. Gerne Daumen nach oben dalassen. Ich hab wirklich mittlerweile jetzt oft die Hände in der Hosentasche, weil das sieht vielleicht blöd aus, aber es hilft mir dabei, nicht auf den Tisch zu hauen. So, aber ich glaube, es ist schon besser geworden. So, also, Ruhe jetzt. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Gerne Kanal abonnieren. Und wenn ihr unseren Podcast hört, dann hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und jetzt sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.